ARD.
OSVW wie Heroin, ich will weg von dir, doch kann mich nicht entziehen. Es ist ein Kampf, es tut so weh, doch wenn der Schuss sitzt, ist die Welt wieder okay. Das singen die Fans von Waldhof Mannheim und damit ist klar, worum es in dieser Folge geht. Süchtig nach alles behandelt die Sucht nach Fußball.
Süchtig nach alles. Ein Podcast. Mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Bei mir im Studio heute Arndt Zeigler zum Thema Süchtig nach Fußball. Hallo Arndt.
Moin, mein Thema.
Dein Thema. Ich habe mich eben auf der Reise hierhin ins Studio gefragt, wie würdest du dich eigentlich selbst vorstellen, wenn man kein Fußballfan ist? Also wenn man dich nicht aus dem Fußballkontext kennt und du lernst Leute kennen. Was sagst du dann?
Oh, das ist schwierig. Also wenn es um den Fußballkontext geht, dann müsste ich eigentlich erklären, dass ich da wie eine Spinne in einem Netz sitze mit ganz, ganz vielen Berührungspunkten nach außen. Also ich bin zum einen ja Journalist und Autor schon irgendwie, zum anderen Moderator, aber auch irgendwie jemand, der an allen Jobs, die er gemacht hat, immer Fan bleiben konnte. Das ist das große Privileg, was ich mir ausgesucht habe, dass ich nie distanziert und sachlich und nüchtern sein muss, sondern eigentlich immer trotzdem ich selbst bleiben durfte.
Ja, man kann sagen, Tausendsasser, Buchautor, Radiomoderator, Podcasts nicht nur zum Fußball oder Sendungen zum Fußball, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs kennen wahrscheinlich die meisten, sondern auch zur Popkultur, Zeiglers wunderbare Welt des Pop. Und du bist ja auch Stadionsprecher beim SV Werder Bremen sowie Autor einer Werder-Hymne. Mitautor einer Werder-Hymne. Hören wir mal kurz rein. Auf Schalke läuft ja nach dem Tor das Jingle Blau und Weiß ein Leben lang. Mhm. Also man kann wirklich sagen, Fußball ist eine Sache fürs Leben. Und wir wollen in dieser Folge mal erörtern, sind wir eigentlich vielleicht sogar süchtig nach Fußball? Es geht darum, dass man nicht loslassen kann, dass man sich alles anguckt, obwohl man vielleicht manchmal auch ein bisschen schon die Schnauze voll hat.
Und dass man Sachen macht, von denen man eigentlich vorher weiß, dass sie nicht gut sind für einen.
Ja, und man hat negative Konsequenzen schon ausgeblendet. Hyperkapitalismus, korrupte Verbände und. Und es geht darum eben, wie viel man eigentlich in den Fußball reinlegt als Fußballfan. Und Fußballfans sind ja eine ganz eigene Gattung Mensch, sag ich mal. Unter denen habe ich mich umgehört, unter meinesgleichen. Auf Schalke, vor einem Schalke-Bundesligaspiel, muss man sagen, wir zeichnen hier kurz nach dem Abstieg auf. Aber ich war auf der Schalker Meile unterwegs, in Gelsenkirchen, muss man sich so vorstellen. Ja, Ruhrpott-Schick, Ruhrpott-Romantik, so wird es ein bisschen verklärt dargestellt. In der Mitte der Straße zwischen den Plattenbauten fährt die Straßenbahn durch, alles blau-weiß aufgeflackt. Jede Kneipe ist voller Fans, die vorm Stadionbesuch vortanken.
Ach, das ist das Stück zwischen Veltins Arena und Glückaufkampfbahn.
Das ist die Schalker Meile und da habe ich mich um das Volk gemischt. Und zu diesem Thema, süchtig nach Fußball, am Kneipentisch knallhart recherchiert.
Hat irgendeiner von euch eine Story, so von wegen, das war jetzt so Schalke-mäßig schon ein bisschen drüber?
Timo. Irgendwas wurde dich eingeschickt.
Irgendwas, was man dann so auf sich nimmt, wo man denkt, warum mache ich den Scheiß eigentlich?
18 Stunden Busfahrt zurück.
Sag nochmal.
Also die Auswärtsfahrt nach Mailand, also Hinfahrt gute 18 Stunden, dann Aufenthalt so 6 Stunden und dann auch wieder direkt zurück, quer über die Schweiz. Busfahrer, die völlig übermüdet sind, noch irgendwelche Baustellenbeschilderungen mitnehmen und du dann zurück ungefähr 22 Stunden brauchst, alle sturzbesoffen sind, insgesamt fast 2 Tage unterwegs, ohne Schlaf. Warme Frikadellenbrötchen und so, die durch den ganzen Bus ziehen. Alkohol ohne Ende. Das ist einfach gestört.
Warum macht man das?
Das sind so einmalige Fahrten, die du dir sonst nicht im Leben gönnst. Und du hast immer dieses bisschen Hoffnung, dass es das Spiel deines Lebens sein wird. War bei Mailand zum Glück ja so. Einer der besten Schalke-Spiele, die du, glaube ich, in deinem Leben erleben kannst.
Ah, das 5-2.
Genau. Und Mailand auch einfach super schön. Und es war super günstig mit dem Bus. Ist dann aber auch der Nachteil, dass du halt einfach ewig unterwegs bist. Und auch mit Menschen, die dann morgens schon um 4 Uhr anfangen zu saufen und auch bis zum letzten Kilometer bei der Rückfahrt weiter tanken und du hast nie Ruhe, um mal irgendwie abzuschalten. Und du bist einfach 2 Tage durchgehend drauf. Und auch nur auf dem Trip von Schalke. Also du brauchst eigentlich gar keinen Alkohol oder Drogen, sondern es reicht einfach Schalke.
Arndt, wann warst du das letzte Mal richtig berauscht von Werder?
Oh, ich glaube nach dem Aufstieg letzte Saison, also vor einem Jahr, beziehungsweise nee, auch als wir 3-2 in Dortmund gewonnen haben, das habe ich leider nur am Fernseher gesehen, als wir das legendäre Spiel, als Werder in den letzten Minuten der Nachspielzeit noch 3 Tore geschossen hat. Da gibt's ja mittlerweile sogar T-Shirts und alles mögliche über dieses Spiel. Das ist schon sowas, was man im Herzen trägt. Das habe ich mit einem sehr, sehr guten Freund zu Hause auf dem Sofa gesehen und so sehr bin ich ganz lange schon nicht mehr durch die Wohnung gesprungen, wie als wir danach das Siegtor geschossen haben.
Ich denke mir immer, wie man das jemandem erklärt, der mit Fußball nichts zu tun hat. Also so eine Außensicht von Nicht-Fußball-Fans, die muss ja einfach völlig verstörend sein.
Es gibt viele Dinge, die den Fußball in der Hinsicht einmalig machen. Ich habe auch versucht, mir das so ein bisschen zu analysieren. Ich glaube zum Beispiel, dass am Fußball ungewöhnlich ist, dass er ein Hobby ist, was du als 5-Jähriger schon pflegen kannst und mit 85 immer noch. Also wenn du dich für Theater interessierst oder für klassische Musik, hast du das nicht schon mal. Also du hast nicht diese Sozialisierung, die schon im Kindesalter beginnt. Das heißt, du fängst an, Dinge für dich begeistern zu finden, die du wirklich kurz bevor du stirbst immer noch begeistern findest, im Idealfall. Also das begleitet dich komplett durchs Leben und es sozialisiert dich auf eine Art und Weise, die dir auch unheimlich viel mitgibt fürs Leben. Also du lernst halt sehr viel an Dingen. Es gibt dieses berühmte Zitat, ich glaube von Camus, der gesagt hat, alles, was ich im Fußball über Verpflichtungen und Moral gelernt habe, habe ich durch den Fußball gelernt. Das hat auch was. Also da ist ganz viel dran, dass man wirklich ganz viel für sein Privatleben und für sein Berufsleben durch den Fußball mitbekommt. Und das macht es so tiefgehend dann auch.
Ich muss sagen, bei dem Kollegen, der gerade gesagt hat, dass man braucht keine Drogen oder Alkohol, man ist einfach drauf von Schalke. Das ging mir genauso bei, ja, genau in dem gleichen Jahr, wo Schalke und Werder zeitgleich aufgestiegen sind, bin ich über Umwege irgendwie auf der Mannschaftsparty gelandet. War schon also sternhagelvoll und stehe auf einmal zwischen den Spielern auf der Mannschaftsparty und sitze immer noch 3 Tage später zu Hause und denke, was ist da eigentlich passiert? Wie, also erstmal dieses 3-2 gegen Pauli, mit meinem Vater das gesehen, diese Ekstase und die wirklich diese rauschartigen Zustände, ist ja wie frisch verliebt sein, aber im besten Fall jedes Wochenende neu.
Ja, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dein Verein und mein Verein, wir sind so ein bisschen dazu verdonnert, dass wir ziemlich sicher sind, wir werden nie wieder auf irgendeinem Rathausbalkon stehen und eine Meisterschale hochhalten.
Sag das nicht.
Fürchte ich. Also es könnte jedenfalls sehr gut sein, dass es so kommen wird. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den der Fußball so mit sich bringt. Eigentlich ist vieles, was uns am Fußball fesselt, die Hoffnung, dass eigentlich ja theoretisch immer alles passieren könnte. Ja. Also wir suchen uns den Fußball nicht nach einem Preis-Leistungs-Verhältnis aus, weil wir da ganz viel zurückbekommen, sondern nur, weil wir theoretisch viel zurückbekommen könnten.
Könnte, wie am Glücksspielautomat. Genau. Der könnte schmeißen.
Ja.
Ja. Ja, und das sind die Momente, für die man ja einiges auf sich nimmt. Aber um diese heiß zu erleben, nimmt man ja viel auf sich, wie beispielsweise diese Busfahrt, wie wir gerade gehört haben. Und auch andere, negative Begleiterscheinungen, die man gerne ausblendet, zum Beispiel der Faktor Geld. Also ich erinnere mich, dass ich als 16-, 17-, 18-Jähriger sehr viel auf Schalke gefahren bin. Ich habe in Bonn gewohnt, also auch Gelsenkirchen war für mich quasi eine Auswärtsreise. Ja. Habe auch einige Auswärtsfahrten mitgenommen und frage mich heute, wie konnte ich mir das eigentlich überhaupt leisten? Und beim Faktor Geld habe ich mich auf Schalke eben auch nochmal umgehört.
Also du sagtest das ja vorhin, ne? So wie viel Geld man da schon ausgegeben hat. Das war mir immer vollkommen egal. Also wenn ich da überlege, UEFA-Pokalsaison, das darf ich überhaupt gar keinem sagen, was ich da ausgegeben habe, ne, in der ersten. Nach 19 Jahren international wieder dabei. Das war mir auch scheißegal, ja, dann fliegst du eben nochmal nach Teneriffa, ne, und dann für eine Woche. Und das natürlich war das auch ein bisschen, hat das ein bisschen was gekostet, aber das habe ich nie aufgerechnet. Das war es mir immer wert, immer.
Und ich würde auch keinen Cent nicht mehr dafür investieren. Also ich habe es dir ja schon mal erzählt, für Manchester wurden mir für 5 Karten 5.000 Euro geboten. Da hat meine Schwester gesagt, bist du bescheuert, ja, kannst du dir ein Auto von kaufen, weil es zu dem Zeitpunkt spruchreif war. Ich habe gesagt, du hast einfach überhaupt keine Ahnung. Und dann sind wir nach Manchester gefahren, haben uns 3-1 oder wie viel es war abschießen lassen. Aber mit Schalke im Theater of Dreams im Champions League Halbfinale zu sein, das ist mehr als 5.000 Euro wert. Das kann dir keiner bieten. Also die Karten gibst du nicht ab. Wenn du die hast, gibst du die nicht ab. Haben wir auch nicht gemacht.
Hättest du die Karten verkauft?
Ich hätte sie auch nicht verkauft. Ich habe so ein paar Sachen, wo ich mir auch mal klar werde, dass ich da überhaupt nicht rational mehr funktioniere. Ich suche zum Beispiel seit vielen Jahren ein Trikot aus den 70er Jahren, das ich einfach total klasse finde. Wenn mir das für einen absurd hohen Preis angeboten werden würde, ich glaube, ich würde es machen, weil ich einfach wüsste, ich habe dann bis an mein Lebensende Ruhe, weil ich habe dieses Trikot, nachdem ich schon seit meiner Kindheit irgendwie hinterherhechle. Das funktioniert nicht mehr auf einer Vernunftsebene, was man da als Fußballfan so denkt und fühlt und macht.
Und wie oft denkst du an dieses Trikot?
Ich denke nicht oft an dieses Trikot, aber das ist so ein Punkt, das ist so ein heiliger Gral, der begleitet mich durch mein Fanleben. Und wenn ich das einmal irgendwo sehen würde, ich wüsste nicht, ab welcher Sommer ich sagen würde, nee, ist mir jetzt zu teuer, sondern ich würde, glaube ich, denken, da ist es endlich. Und ja. Ich glaube, das, da ist es endlich, ist auch so ein Ding, was du als Fußballfan an verschiedenen Stellen denkst. Also was du eben auch, wenn du so ein Stadion betrittst, das sind immer magische Momente, wenn du bei einem Auswärtsspiel zum ersten Mal irgendein Stadion betrittst, was du nicht kennst. Und da reinkommst und du siehst dieses Grün und die Leute, das sind so Momente, die kannst du niemandem vermitteln, der nicht drauf ist.
Ja, einige gehen eben sehr weit für Fußball und ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen von Menschen, die in diesem Podcast nicht auftauchen wollten. Leute, die ihren Dispo auf ein paar tausend Euro hochgeschraubt haben, damit sie auch international bei der U19 dabei sein können. Leute, die Beziehungen an die Wand gefahren haben, auf Hochzeiten, auf Geburtstagen gefehlt haben, weil Schalke einfach immer wichtiger war, denen alles egal war. Und sowas kennt man ja von Leuten, die drogenabhängig sind. Dass die Konsequenzen ausblenden, vor allem die negativen Konsequenzen ausblenden, alles vernachlässigen, Hauptsache konsumieren.
Ist Schalke eine Sucht?
Ja, sicher.
Hast du schon mal mehr für Schalke gegeben, als du rückblickend hättest tun sollen?
Sicher, ja.
Dass andere Sachen darunter gelitten haben?
Ja, definitiv.
Wie zum Beispiel?
Familie, Freunde, alles. Also jeder in meinem Umfeld hat darunter gelitten.
Ist Schalke eine Sucht? Das ist schon schwierig. Ja, nein, es gehört einfach dazu. Es gehört zu meinem Leben, ja. Ja, vielleicht.
Also Sucht, weiß ich nicht. Also ich würde das nicht als Sucht bezeichnen. Also für mich ist das einfach so sehr Teil meiner Identität und von mir selbst, dass ich das nicht so bezeichnen würde. Aber okay, wenn man jetzt eine andere Sucht hat, dann würde man das vielleicht auch sich nicht eingestehen. Ne? Keine Ahnung.
Es ist tatsächlich wie eine Sucht. Ich hinterfrage ja gar nicht mehr, dass als allererstes in meinem Kalender der Spielplan für die ganze Saison steht und ich weiß, an welchem Wochenende ich mir irgendwas auswärts vornehmen kann oder wo dann Auswärtsspiele sind. Von daher, erst nach der Terminierung kann das Wochenende final geplant werden, so richtig. Von daher.
Also alle drumherum lachen und also fühlst du dich auch ertappt.
Ja, ist vollkommen absurd, weil man tatsächlich seine ganzen Wochen immer genau plant, wann jetzt irgendwie Spiel ist. Sonntags abends irgendwie essen mit Familie, wenn dann halt Schalke spielt. Dann gehst du entweder ins Stadion oder guckst du das Spiel auswärts an oder von zu Hause das Auswärtsspiel an und dann sagst du halt ab. Und das weiß eigentlich auch jeder irgendwann im Familienkreis, dass man dich am besten nicht anspricht, wenn Fußball läuft und auch nicht anruft oder so. Das ist dann einfach oberste Priorität, weil es einfach tatsächlich eine Sucht ist.
Wodurch ist denn eine Sucht gekennzeichnet? Entzugserscheinung ist ein Kennzeichen einer Sucht? Habe ich die? Werde ich nöckelig, wenn ich nicht auf Schalke darf?
Ich sag mal ja.
Ja, das ist ein ganz klares Suchtmerkmal.
Überlege ich gerade. Auf jeden Fall ja, Entzugserscheinung, Craving, so das starke Verlangen nach etwas, dass die Gedanken sehr viel um den Suchtstoff kreisen.
Ja, das ist bei mir rund um die Uhr, das ist eigentlich immer. Also ich denke immer an Schalke, vor allen Dingen, weil ich ja auch irgendwie so Schalke-Sammler bin. Ich habe ja ein riesen Archiv und so. Und also das ist eigentlich morgens das Erste und abends das Letzte, wonach ich schaue. Na, und da beschäftige ich mich auch intensiv mit.
Darf ich da direkt einhaken? Wir kommen immer wieder, und das werden wir auch noch mehrmals heute tun, an dem Punkt an, dass einfach nichts, was mit Fußball zu tun hat, irgendwie mit Vernunft vereinbar ist. Wenn du wirklich Fußballfan bist, und ich glaube auch wirklich, dass es da ganz viele Kennzeichen gibt, die für Suchtverhalten sprechen, dann wägst du halt nicht mehr ab, ist es jetzt schlau, da hinzufahren oder es gibt so Kleinigkeiten, die für mich auch noch reinspielen. Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht haben, wenn mein Verein spielt und ich, auch wenn ich nicht hinfahren kann, dass ich trotzdem, während das Spiel schon läuft, nicht mitbekomme, was passiert. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich den Zwischenstand nicht weiß oder so, das macht mich irre. Und es macht mich wirklich auf eine Art und Weise irre, wie wahrscheinlich auch ein Drogenabhängiger irre ist, wenn er sein Zeug nicht kriegt. Also ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Und was auch interessant ist, ist, dass wir ja gerade da hast du ja eben auch mit offenbar schon sehr langjährigen Schalke-Fans gesprochen.
Ja.
Das heißt, die haben auch schon andere Zeiten miterlebt.
Die
wahrscheinlich
haben ganz
auch,
andere,
ne?
Zeiten miterlebt. Ja.
Und das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eigentlich, je älter wir werden mit dieser Leidenschaft, immer weniger zurückbekommen. Also wir haben, ich erinnere mich noch, als ich anfing, das kannst du heute wirklich keinem jungen Menschen mehr erzählen, als ich anfing, Fußballfan zu sein, in den ersten 4 Jahren, in denen ich Fan war, gab es 4 verschiedene deutsche Meister. Und da hast du wirklich noch wirklich Umfragen gemacht, wer könnte es diesmal schaffen, und da wurden 6 oder 8 Vereine genannt. Das heißt, du hast eine Spannung gehabt, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die ist also weg und vieles ist blöder geworden. Du hast in diesem Jahr, das ging uns glaube ich allen so, oder im letzten Jahr eine Fußball-WM gehabt, auf die sich niemand gefreut hat. Normalerweise war das immer was, da hast du jahrelang drauf hingefiebert, dass irgendwann eine WM ist. Dann hast du die Geisterspiele hinter dir bei Corona, wo du gemerkt hast, du hast eigentlich immer gedacht, die können nicht ohne dich spielen. Und da hast du gesehen, doch, die spielen auch ohne dich. Also auch wenn du nicht hingehen kannst, spielen die trotzdem weiter. Hauptsache, die können ihr System aufrechterhalten. Und dadurch entsteht so eine Distanz, die dich aber nicht dazu bringt, vernunftsmäßig zu sagen, okay, jetzt ist mir das aber irgendwann zu doof. Sondern du hast eigentlich am Anfang deines Fanlebens einen großen, super leckeren Kuchen. Und der wird immer kleiner, aber es ist halt trotzdem immer noch Kuchen. Auch wenn es irgendwann vielleicht nur noch ein paar kleine Stücke sind, die übrig sind.
Nur noch ein paar kleine Krümel, ja, die übrig sind.
Im schlimmsten Fall ein paar kleine Krümel,
ja. Aber die Geschmacksnerven, sie funktionieren ja immer noch.
Ja.
Das ist ja das Ding.
Was eigentlich ganz gut ist, in Anführungsstrichen, ist, dass wir als Fußballfans dazu verdonnert sind und domestiziert werden, dass wir uns über die kleineren Dinge freuen.
Jo.
Also wenn Schalke jetzt wieder aufsteigt und nächstes Jahr 10. in der Bundesliga wird, übernächstes Jahr, da wirst du dir den Arsch abfreuen. Und normalerweise gibt es aber Vereine, für die ist Platz 2 schon eine Vollkatastrophe und Platz 1 sogar manchmal auch, wenn er nicht besonders glamourös zustande kommt. Also es ist, Fußball hat ganz viel mit Erwartungen zu tun und die schraubst du halt immer mehr runter, je mehr du merkst, dein Verein wird den ganz hohen Erwartungshaltungen nicht mehr gerecht. Und das ist aber wiederum eigentlich auch eine gute Schule fürs Leben.
Das ist ja ein identitätsstiftendes Merkmal, Fußball. Also wenn ich allein an die Stadt hier denke, Bremen, also was wäre die Stadt Bremen ohne Werder? Das ist ja ein riesen Punkt.
Ist ja aber in Gelsenkirchen auch so, es gibt so Fußballstädte. Genau. Ist in Dortmund auch so, ist in Kaiserslautern so. Und selbst in so Städten wie Münster, wenn du da hinkommst, ist der Verein unheimlich groß, unheimlich wichtig, obwohl die jetzt erst wieder zum ersten Mal seit langer Zeit in die 3. Liga aufgestiegen sind.
Aber gleichzeitig kann man das ja auch übertragen auf die persönliche Identität. Also nicht nur die Gesellschaft oder die lokale Identität wird durch den Fußball bestimmt, sondern auch die persönliche, wenn man damit aufwächst. Wenn ich mir überlege, was ich so in meiner Pubertät gemacht habe, 15, 16, 17, ich bin auf Schalke gefahren, ich habe Fußball an der Playstation gespielt, ich habe Fußballmanager gespielt oder Comunio gespielt und habe mir irgendwelche Sammelkartensticker und so weiter vollgemacht.
Natürlich.
Also im Grunde, und Fußball gespielt natürlich auf dem Platz auch noch selber. Also jeder Bereich meines Privatlebens war von Fußball durchzogen und das ist bei dir ja heute immer noch so.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, der kommt unter anderem in diesem Standardwerk für jeden Fußballfan in Fever Pitch vor von Nick Hornby, den erleben Leute wie du und ich aber auch und den empfinde ich als was sehr Schönes, ist, ich weiß ganz genau, dass es in ganz Deutschland Leute gibt, die, wenn sie ein Ergebnis von Werder Bremen hören, an mich denken.
Mhm.
Und bei mir ist es auch so. Ich habe viele Freunde bei anderen Vereinen, auch bei Vereinen, die ich vielleicht gar nicht so mögen werde, aber wenn deren Verein verliert, dann denke ich an diese Leute und denke, scheiße, dem geht's gerade echt nicht gut. Also ich kann mich auch nicht unbefangen freuen, wenn ein Verein, den ich nicht mit allzu viel Sympathie begegne, irgendwas vollkommen verkackt, weil ich ganz genau weiß, ey, du hast 2, 3 richtig liebe Menschen, denen geht's gerade richtig schlecht. Und das ist so eine psychologische Gemengelage, die macht den Fußball eigentlich auch sehr spannend.
Du bist ja berufsbedingt ein bisschen süchtig, also im Sinne von, dass es einen sehr großen Teil deines Lebens ausmacht, der Fußball. Und das ist ja auch selbst gewählt.
Ja.
Würdest du das so empfinden oder kannst du dir eigentlich ein Leben ohne Fußball vorstellen oder wie sähe das aus?
Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil es wirklich seit Beginn meines Berufslebens das ist, wovon ich leben kann. Und ich empfinde das auch als großes Glück und großes Privileg, dass ich wirklich den Fußball zu meinem Beruf gemacht habe. Also als Spieler hätte es für mich nicht gereicht, aber jetzt bin ich trotzdem immer ganz dicht dran. Und bin in Stadien, wo ich den Rasen rieche und habe mit Spielern zu tun, habe mit Trainern zu tun und lerne Menschen, wo ich mir die Begegnung für Geld nicht kaufen könnte. Ich war im November in Liverpool auf Einladung von Jürgen Klopp und wir haben da zusammen gegessen und uns das Vereinsgelände angeguckt und haben in seinem Trainerbüro gesessen und 3 Stunden geredet. Das sind so Sachen, die würde ich sonst nicht erleben und die bedeuten mir sehr viel. Aber das ist natürlich nicht typisch für eine Situation eines Fans. Aber ich denke, dass ich ganz viele Dinge erlebe, wo sich jeder Fan vorstellen kann, das ist schon geil.
Aber hast du vielleicht dadurch auch ein bisschen eine Überdosis Fußball? Also Hintergrund der Frage ist, ich habe mal die ersten Jahre in den Medien 4 Jahre bei Sport1 gearbeitet, in der Redaktion, immer aktuell, Doppelpass, Spieltaganalyse und so weiter.
Bundesliga aktuell gab es noch jeden Tag?
Die Tagesschau des Fußballs, ja, genau. Also noch bevor das Internet quasi alles übernommen hat. Und da habe ich gemerkt, als Fußballfan wollte ich immer Sportreporter werden, wollte immer da rein. Aber dann wurde es irgendwann ein Job, weil das so... so professionalisiert wurde, auch in meiner Denke. Also ich habe ein Spiel gesehen von Schalke und wusste, ah, okay, die Szene brauche ich morgen in der Sendung und ah, das müssen wir so vorbereiten und so. Hast du dadurch vielleicht sozusagen ein bisschen Schäden genommen durch den Dauerkonsum Fußball?
Ich weiß nicht, ob das durch den Dauerkonsum kommt. Es ist wirklich bei mir immer schon so gewesen, ich empfinde mich eigentlich nicht so sehr als Fußball-Junkie, der irgendwie alles guckt, was irgendwo läuft, sondern es ist bei mir wirklich der Verein. Also der Verein ist für mich auch viel größer als Nationalmannschaft zum Beispiel. Ich gucke zwar gerne eine WM, aber es berührt mich nicht annähernd so, wie wenn mein Verein spielt. Und es ist manchmal wirklich reine Arbeit. Also auch eine Arbeit, die manche Leute gerne machen würden. Ich muss manchmal einfach Spiele gucken, von denen ich vorher schon weiß, wie sie ausgehen. Das ist dann echt Arbeit. Das macht keinen Spaß. Aber es ist trotzdem ein Job, der eben mit vielen Facetten zu tun hat, die dann trotzdem irgendwo wieder Spaß machen auf einer anderen Ebene. Aber es ist nicht so, dass ich wirklich mir jedes Spiel mit Freude angucke. Für mich geht es auch mehr ums Erleben. Ich gucke zum Beispiel viel lieber als, also ich bin kein großer Champions League-Gucker. Ich gucke mir ganz gerne mal zwischendurch.
Das ist eine andere Sportart, wenn man das guckt.
Es ist mittlerweile wie, wenn du auf einer Spielkonsole spielst. Es ist alles perfekt, es ist die besten Spielen, du siehst super Skills, du siehst super Tore. Aber mich berührt es viel mehr, wenn ich nach Kirchweihe fahre zu meinem Heimatverein auf die Zentralsportanlage und mir dann Bezirksligaspiel angucke. Mhm. Und ich weiß, ich kann mir vorher eine Frikadelle holen und ich stehe da mit 11 Zuschauern oder so und du guckst dir an, wie die Leute mit leichten Bauchansätzen in der Bezirksliga spielen. Das ist für mich viel mehr Fußball als Chelsea gegen Saint-Germain in der Champions League im Halbfinale.
Ja. Du sprichst schon ein bisschen etwas an, was jetzt auch bei den Kollegen, die ich in Gelsenkirchen interviewt habe, rauskommt. Nämlich, ja, was ist eigentlich der echte Fußball? Und bei all dem, was wir jetzt gerade so besprechen, also wie begeistert man vom Fußball ist, muss man ja sagen, nur weil wir das sind, verändert sich der Fußball in der Form, in der er es tut. Also nur weil die Stadien voll sind, nur weil jeder Pay-TV-Sender abonniert wird, nur weil die Quoten immer weiter steigen, kann die Zitrone Fußball ausgequetscht werden und hat man mit korrupten Verbänden und
Jein. Also es ist aber trotzdem auch so, dass wir auch spätestens durch die WM in Katar gelernt haben, denen ist egal, was wir wollen. Also wir müssen das gar nicht alles mitmachen, die machen es trotzdem. Also die WM in Katar war so ein großes Fuck you und ein großer Mittelfinger nach dem Motto, wir wissen, dass ihr die alle nicht wollt, aber wir machen das trotzdem.
Ja, aber es wird ja geguckt. Also es ist ja nicht so, dass auf einmal die Quoten völlig einbrechen und die Veranstalter da stehen und sagen, oh, jetzt haben wir aber übertrieben, jetzt das können wir jetzt so nicht machen, jetzt müssen wir uns doch mal Gedanken machen. Ja. Nur weil es geguckt wird, können die das ja machen. Also wir machen ja mit.
Ja.
Und das führt ja zur Frage, was muss eigentlich passieren, dass man sich vom Fußball abwendet oder hängen wir alle so sehr an der Nadel, dass daran gar nicht mehr zu denken ist?
Ich glaube, vom Fußball abgewandt haben sich hier schon viele.
Aber gehen trotzdem ins Stadion.
Ja.
Du hast auch eine Schalke Adidas Merchjacke.
Das ist korrekt, aber es ist einfach eine absolute irrationale Disbalance da zwischen Schalke und Fußball. Ich gucke keinen Fußball mehr, außer Kreis-, Bezirks-, Landesliga und Schalke. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Vom Fußball habe ich mich lange gelöst, vom Profifußball auch. Aber Schalke ist anders. Schalke sind die Leute, die hier sind. Ich fahre eigentlich zum Fußball, um die Leute zu treffen. Das ist wie Kegelclub in gut.
Du lachst. Was meinst du, was muss passieren, dass man sich abwendet? Oder warum macht man das nicht?
Selbst mit Corona hatte man ja dann fast 3 Jahre Pause. Und jetzt stehen wir trotzdem alle wieder hier, fahren jedes Scheißspiel ins Stadion. Egal wie schlecht dann die Mannschaft spielt. Support ist ja gerade einfach überragend und das macht trotzdem mega viel Spaß. Und das sind ja auch Emotionen, wo man einfach, glaube ich, süchtig nach ist. Ist egal, ob dann ein Wochenende scheiße ist, weil man verloren hat. Dann steht man das voll durch mit dieser kompletten Trauer und auch der Wut. Oder du feierst und schreist, wie du sonst nie in deinem Leben schreien kannst, glaube ich. Und das mit Leuten zusammen, die du magst, das ist einfach das beste Gefühl. Und deswegen kann man auch, glaube ich, nicht fernbleiben.
Ja, also irgendeiner muss ja mal irgendwann muss ja auch mal die Konsequenz ziehen. Sagen, okay, ich kann ja nicht über den Kommerzfußball mich aufregen, ja, und sagen, ich gehe trotzdem auf Schalke, weil Schalke ist einfach nur mal Teil des Kommerzes.
Aber es machen ja viele, weil sie abhängig sind?
Ja, selbstverständlich. Und ich verurteile auch niemanden, also gar keinen, ob jetzt Schalke oder sonst irgendjemanden, ja. Und ich habe für mich halt einfach irgendwann entschieden zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Wie sah dein bis hierhin und nicht weiter aus?
Ja gut, ich bin nicht mehr ins Stadion gegangen. Das war einfach ein Punkt aus. Ja? Das heißt, ich war 6 Jahre lang gar nicht mehr im Stadion. Also gar nicht mehr, würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich habe mich hier und da mal, es waren glaube ich in den 6 Jahren 3 Heimspiele, die ich gesehen habe, weil ich mich einfach halt von Freunden halt beömmeln
lassen habe, weil sie gesagt haben, so, jetzt musst du aber mal mitkommen. Ja? 100% war es ja nicht. Es ging auch nicht 100%. Weil auch bei mir natürlich der Drang, Schalke zu sehen, in der Gemeinschaft zu sein, in der Kurve zu stehen, ja, natürlich auch da ist, das ist klar. Und irgendwann wirst du halt auch mal schwach.
Es gibt diese klassischen Entwicklungen, die viele von uns betreffen, dass man sich zwischenzeitlich mal vom Fußball entfernt. Also wenn du anfängst, man machst Schulabschluss, hast eine erste Freundin oder Vater stirbt oder sonst was und du merkst, im Moment ist mir gerade nicht so wichtig. Aber der Punkt ist, du kehrst immer irgendwann wieder zurück, habe ich die Erfahrung gemacht. Also ich kenne niemanden, der mal richtig Fußballfan war und der wirklich irgendwann sagt, nee, jetzt ab jetzt ist Theater mein Hobby oder so. Das funktioniert so nicht. Mir fällt gerade eine Schlussszene aus einem alten Woody Allen-Film ein. Da geht's eigentlich um Liebesbeziehungen, aber das trifft's eigentlich auch. Da erzählt er einen alten jüdischen Witz. Und zwar erzählt er, Liebesbeziehungen erinnern mich immer an den alten jüdischen Witz, wo ein Mann zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, mein Bruder glaubt, er ist ein Huhn. Und dann sagt der Doktor, ja, aber dann müssen Sie Ihren Bruder herbringen und dann können wir das vielleicht heilen. Dann sagt der Mann, nee, ich brauche die Eier. Und genauso funktionieren Liebesbeziehungen auch. Man weiß, dass das alles völlig irrational ist und dass man am Ende auch gar nicht so viel davon bekommt, wie man denkt. Aber wir machen das alles immer wieder mit, weil wir eben die Eier brauchen. Und so ist es beim Fußball auch jetzt nicht wie Olli Kahn die Eier braucht, sondern wie die Hühnereier. Man glaubt, man wird reich belohnt und in den wenigsten Fällen wirst du reich belohnt. Aber allein die Hoffnung lässt sich dabei bleiben.
Ja, das Glücksspiel. Und es könnte ja wieder das Spiel des Jahrhunderts werden. Und man war dann eben dabei und hat wieder die Gefühle, wie wenn man als Kind erlebt hat, dass Werder oder Schalke oder wessen Verein auch immer ein Tor geschossen hat. Kannst du dir denn ein Szenario vorstellen, wo du nicht mehr im Weserstadion anzutreffen bist?
Also zunächst mal bin ich einer der wenigen gewesen, die bei den Geisterspielen da sein mussten, weil es da ja skurrilerweise auch einen Stadionsprecher gab. Und da habe ich, ist jetzt ein etwas anderes Thema, aber ich komme gleich dazu. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, erst habe ich es total toll gefunden, dass ich hin durfte als einer der wenigen und habe es als großes Privileg empfunden. Und als ich dann ins Stadion kam, ich habe mich immer auf das Spiel gefreut und dann hast du diese Geisterspiele miterlebt, ohne Stimmung und ohne alles. Und hast nach 10 Minuten gedacht, das macht dir keinen Spaß. Mhm. Also das war wirklich Arbeit. Das war nicht wie, ich gehe als Fan zu einem Spiel, sondern du hast gemerkt, wenn das drumherum fehlt. Und das ist ja interessanterweise das gewesen, was wir für entbehrlich gehalten haben. Wir haben als Fans immer gedacht, uns geht's nur um das Spiel. Uns geht's nicht um die Eventisierung und um die ganze Kirmes drumherum. Aber da hast du gemerkt, nee, ohne Fans macht Fußball überhaupt keinen Spaß und ergibt auch keinen Sinn. Und wenn Fußball immer so wäre, dass tatsächlich der Fan immer weniger wichtig ist, dann würde es mir auch irgendwann keinen großen Spaß mehr machen. Dann wäre es nur noch ein Job. Aber das ist ja zum Glück weit entfernt, hoffentlich.
Naja, man muss ja sagen, in den letzten 15, 20 Jahren wurden ja immer wieder viel zitierte rote Linien überschritten, wo Fans gesagt haben, also wenn das kommt, dann bin ich raus. Also sei es diese zerstückelten Spieltage mit Anstoßzeiten, die sehr fanunfreundlich sind, gerade bei Auswärtsspielen und bei Anreisen, sei es der Videoschiri, sei es jetzt die neue Champions-League-Reform, WM in Katar hast du gerade angesprochen.
RB Leipzig.
RB Leipzig, all diese Konstrukte, die sich in der Bundesliga halten. Also es ist ja so, dass sich das ja alles durchsetzt auf Dauer und gerade auf einer Timeline von 20 bis 30 Jahren ja den Fußball immer mehr bestimmt. Mhm. Und trotzdem kriegt auch RB Leipzig neue Mitglieder. Trotzdem funktioniert das ja. Die Stadien sind voll. Das, was ich anfangs sagte.
Das meinte ich voll mit der Metapher mit dem Kuchen. Weißt du, als Bayer Leverkusen zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen ist, haben alle gedacht, oh Gott, Bayer Leverkusen. Und dann kam aber irgendwann der VfL Wolfsburg und dann kam irgendwann Hoffenheim. Und gegen Leipzig ist selbst Hoffenheim ja harmlos. Also das, was jetzt in Leipzig passiert, das hättest du dir vor 30 Jahren in deinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Dass es irgendwann einen Verein gibt, der von einem Brausekonzern zu einem Verein gemacht wird erst und dann nur aufgrund dieser Basis mitspielen darf. Und dann sogar so viel Geld hat, dass richtig ehrlich arbeitende Vereine, Traditionsvereine, nicht nur Schalke, Werder, auch Köln, Frankfurt, die werden es ja immer schwerer haben, dass die einfach auch dadurch, dass diese ganzen Vereine mit so viel Geld nach oben gespült werden, eben gar nicht mehr die Perspektive haben, dass ihre Fans auch mal auf Platz 3 landen dürfen. Das gibt es halt nicht mehr.
Und man muss ja sagen, auch diese Leute haben ja sehr viel Einfluss, also sei es jetzt in der Verhandlung der Fernsehgelder oder so, oder eben auch bei den Geisterspielen, die du angesprochen hast. Da gab es hier Geheimtreffen mit der Bild-Zeitung und so weiter. Wie können wir irgendwie den Spielbetrieb fortsetzen? Das ganze Land steht still, aber beim Fußball gibt es immer noch eine Sonderregelung. Also nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich ist es ja unglaublich wichtig, dass der Ball rollt. Und sind wir gesellschaftlich abhängig von Fußball, Brot- und Spielemäßig?
Naja, es gab ja bei Corona die Diskussion, die ich als sehr unangenehm empfunden habe, dass dann so alles so gegeneinander ausgespielt wurde. Dass dann ausgespielt wurde, ist denn Fußball jetzt systemrelevant? Warum dürfen die spielen, aber man darf nicht ins Theater? Und ich dann aber auch mal gedacht habe, na gut, aber wenn der Fußball jetzt auch nicht spielen dürfte, wäre auch irgendwie niemandem geholfen. Also hätte ja auch niemand was davon. Es war natürlich ein Zerrbild des Fußballs, der dann stattgefunden hat. Es war wie ein Ersatzprodukt im wahrsten Sinne des Wortes.
Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er eine unglaubliche Rolle in der Gesellschaft einnimmt. Ne? Also ich meine, in der Tagesschau hast du erst Krieg aus aller Welt und dann die Bundesliga-Ergebnisse. Also die sind ja set immer in der Tagesschau.
Mhm. Aber es war auch interessant zu sehen, dass der Fußball auch nicht mehr nach den Gesetzmäßigkeiten funktionierte, die wir alle gelernt haben von klein auf. Es gab plötzlich keinen Heimvorteil mehr oder so richtig. Und es gab diese ganzen Sachen, die du tief in dir trägst, dass du ganz genau weißt, wenn du irgendwo auswärts hinfährst, boah, dann hast du die ganze Stimmung gegen dich und das ist dann richtig mächtig. Das finde ich ja überhaupt auch ein Schlüsselerlebnis im Leben eines Fußballfans, wenn du zum ersten Mal im Auswärtsspiel bist und du lernst, alle sind gegen dich. Alle mhm. wollen, dass dein Verein von verliert. Mhm. Das hast du ja vorher gar nicht auf dem Schirm, mhm. dass es das gibt.
Da ist der Support auch immer am besten, wenn du auswärts bist,
genau,
und nicht
genau.
zu Hause.
Das ist dann so etwas sehr Gemeinschaftliches dann einfach. Es ist ein sehr großes Gemeinschaftserlebnis. Und dann haben wir Corona gehabt, das den Fußball sehr verändert hat. Oder jetzt haben wir nochmal die WM in Katar gehabt. Da ist mir jetzt eigentlich erst klar geworden, dass die eigentlich auch die Saison so ein bisschen kaputt gemacht hat. Mit wem könnte ich das besser besprechen als mit einem Schalker? Die Hinrunde hatte mit der Rückrunde ja. nichts mehr zu tun. Ja. Also es war so, dass da die große Pause war und eine WM dazwischen. Und dadurch war die Rückrunde ganz anders als die Hinrunde. Und Bayern München hat eine richtig gute Hinrunde gespielt. Aber nach der Rückrunde hätten sie nie Meister werden dürfen eigentlich. Und Borussia Dortmund war umgekehrt. Die haben in der Hinrunde geschwächelt ohne Ende. Und waren in der Rückrunde allen Vereinen überlegen. Aber du hast das Gefühl, dass allein diese Pause und diese WM uns alle rausgebracht hat, was die Saison angeht. Also
der Schmetterlingseffekt. Genau. Wenn ein Emir in Katar will, dass die WM in Katar gespielt wird, dann steigt Schalke ab.
So ist das wahrscheinlich.
Was ich mich noch frage ist, du machst ja auch ein Podcast über Musik und Popkultur. Mhm. Und auch in der Musik ist es ja so, dass die Zitrone ziemlich ausgequetscht wird. Es gibt ja neue Vermarktungsmethoden oder Ticketing-Systeme, wo ein Ticket für die erste Reihe $3,000 und mehr kostet. Ich glaube, bei Beyoncé war das jetzt so. Was ja auch nur funktioniert, weil das Angebot angenommen wird. Weil die Leute die Preise bezahlen, um ihre Stars auf der Bühne zu sehen. Und ich denke mir, da wird doch so eine ehrliche, identitätsstiftende Liebe, die wir gerade besprechen, schlicht und ergreifend ausgenutzt. Und benutzt. Mhm. Fühlst du dich als Fußballfan benutzt?
Ja, manchmal schon. Und ich finde vor allem auch interessant den Vergleich, den du ranziehst zur Musik, weil ich finde, das ist eine Parallelentwicklung, die da abgelaufen ist. Wenn ich mir heute irgendein Privat-Chartradio anhöre, werde ich depressiv. Und da merke ich auch, da ist nichts mehr dabei, was mich in irgendeiner Form fesselt.
Champions League.
Ja, genau. Ja. Genau das gleiche Problem hast du beim Fußball halt auch. So funktioniert im Übrigen auch meine kleine Musiksendung auf Bremen 2, dass ich mir Sachen raussuche, die sonst nicht im Radio laufen, die ich aber trotzdem für mich berührend finde. Und du findest aber nichts Berührendes mehr, wenn du irgendein Chartradio mit dem besten Hits von gestern und heute hörst, weil da hörst du nur noch die konfektionierte Ware, die uns vorgesetzt wird, genau wie du es im Fußball hast, dass uns was vorgesetzt wird und die Leute hoffen, dass wir es als Fans trotzdem kaufen. Und das ist das Benutztfühlen, was wir eigentlich tagtäglich erleben als Fußballfans. Das ist gar nicht mehr um unsere, kommen leider immer wieder auf die WM in Katar, wo wir nach den vielen Enthüllungen, die es da gab, um Zwangsarbeiter, die ums Leben gekommen sind und Korruption und Schmiergeldaffären, wir haben nach jeder Enthüllung gedacht, okay, das ist jetzt aber der Tropfen, da jetzt müssen sie sagen, jetzt kann diese WM nicht mehr stattfinden. Und nach jedem Ding haben die gesagt, ist uns egal, ob ihr das wollt oder nicht, wir ziehen das durch. So auf die Art und Weise werden wir benutzt. Jetzt gab es diese Investorendebatte in der Bundesliga. Auch da ist ja viel Bigotterie zutage getreten, dass Vereine, die eigentlich ohnehin das Geld am wenigsten nötig haben, weil sie ohnehin am meisten Geld haben, die wollten ganz gerne einen Deal, der sie dann noch weiter sich hätte entfernen lassen von den kleinen Vereinen und waren dann beleidigt und gesagt, okay, dann gibt's auch keine Solidarität mehr, als das Ganze gescheitert ist. Also da ist eine Maschinerie in Gang, die wir nicht mehr stoppen können. Und bei der es ganz wichtig ist, dass wir uns dann eben wirklich, wie ich meine Bezirksligaspiele in Kirchweih raussuche, weil eben das große Ganze eben oft keinen Spaß mehr macht.
Aber Kirchweih hin oder her, hast du WM in Katar geguckt oder nicht?
Ich musste sie beruflich gucken, ich habe sie aber ganz oft tatsächlich geguckt und habe nach 10 Minuten gemerkt, ich gehe nebenbei staubsaugen oder so. Also ich habe das nicht gefesselt geschaut, ich war in keiner Form irgendwie angefixt oder berührt. Ich habe interessanterweise bei der WM davor, die auch schon nicht schön war in Russland, so ein Erweckungserlebnis gehabt, das auch eng mit dem Thema dieser Sendung zu tun hat oder dieses Podcasts. Ich habe neben meinem Sohn auf dem Sofa gesessen. Mein Sohn war damals 16 Jahre alt, 17 Jahre alt und er ist auch totaler beinharter Fußballfan und wir haben ein Spiel angeguckt und da haben das so nebenbei vorbeirauschen lassen und mein Sohn hat irgendwann so in die Stille gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich jemals Fußballfan geworden wäre, wenn Fußball immer schon so gewesen wäre wie heute. Und das ist die Kernfrage meines gesamten beruflichen Lebens. Und ich finde sie deprimierend, weil ich glaube, wir wären nicht Fußballfans geworden, wenn wir jetzt in diese Zeit als Fan reingeboren worden wären und wir wüssten, es gibt immer den gleichen Meister, es gibt immer die gleichen Vereine, die in der Champions League immer reicher werden und unter den letzten acht sind. Wir haben keine Spannung mehr. Wir haben kaum noch Überraschungsvereine. Ich bin groß geworden vor vielen, vielen Jahren. Da konntest du als Verein auch mal mit ganz wenig Geld, einfach nur weil du eine richtig tolle Jugendarbeit hattest, konntest du plötzlich in den UEFA Cup kommen oder so.
Ja.
Aber das gibt's ja alles nicht mehr. Also all diese Teile, die den Fußball attraktiv machen, sind immer weniger geworden, wie eben der Kuchen.
Das ist eine sehr gute Frage, ob man noch Fußballfan geworden wäre, wenn es damals schon gewesen wäre wie heute. Also ich nenne das immer das Tour de France Phänomen. Also ob der Fußball nicht irgendwann so groß wird, dass er in sich selbst zusammenbricht.
Ja.
Aber jenseits von all dem, was man da so bespricht und was man irgendwie auch negativ sehen kann, muss man ja einfach sagen, Schalke ist, oder für mich ist Schalke oder Fußball ist für die Menschen Teil einer Identität. Ich habe, auch wenn ich nie selbst in Gelsenkirchen gelebt habe, durch familiäre Biografie Schalke als meinen Verein gegeben, wurde mir als mein Verein gegeben. Und dadurch habe ich eine Ruhrgebietsmentalität, eine Art von Bescheidenheit irgendwie verinnerlicht. Und es ist nicht nur persönliche Identität, sondern auch familiäre Identität. Also das, was du gerade mit deinem Sohn beschreibst, habe ich mit meinem Vater erlebt, der mich nicht nur das erste Mal mit ins Stadion genommen hat, sondern auch, wenn in turbulenten Familienzeiten wir teilweise gar keinen Kontakt hatten. Über Schalke hatten wir immer Kontakt. Und so kann man eigentlich einem Nicht-Fußballfan kaum erklären, wie wichtig Fußball ist und warum man all die Sachen mitmacht, die man mitmacht. Und einer in Gelsenkirchen hat das wunderschön auf den Punkt gebracht.
Schalke ist alles. Schalke ist Sucht, Schalke ist Liebe, Schalke ist einzigartig, ambivalent. Es ist einfach Schalke. Das kann man einfach nicht in Worte fassen. Es gibt kein Adjektiv, was Schalke beschreiben könnte.
Da habe ich zwei ganz wichtige Gedanken dazu. Das eine ist, analog dazu finde ich, fällt mir immer wieder ein, wenn du im Urlaub bist. Es gibt kein anderes Hobby, was so sehr dich dazu bringt, dass du mit einem völlig fremden Menschen 3 Stunden reden kannst, wenn du siehst, was der für ein Trikot anhat. Und es muss auch gar nicht ein Schalke-Trikot oder ein Werder-Trikot sein. Du siehst da irgendeinen, der hat ein Fortuna Düsseldorf-Trikot an. Und du weißt ganz genau, du kannst dich heute Abend mit dem an den Tresen setzen und 3 Stunden reden. Oder du kannst sogar mit Leuten, die deine Sprache nicht verstehen, weil du weißt genau, wie die sich fühlen, wenn die über irgendein Tor im Fernsehen jubeln.
Interessant, dass du das ansprichst, weil genau das hat mir eine auf der Schalker Meile genauso erzählt.
Und das ist für mich auch überhaupt das Schöne, ne? Am Fußball, dass Fußball die Menschen verbindet. Ne? Ich kann ja, egal wo ich auf der Welt bin, ne? Wenn ich, was weiß ich, in Südamerika war ich viel, ne? Da gehst du in eine Kneipe, wieder hängt da ein Wimpel von was weiß ich was, von Boca Juniors, und dann sagst du irgendwas und dann kommst du sofort ins Gespräch, sagst du Schalke und dann bist du drin. Und dann verbindet das, dann bist du nicht mehr irgendwie der Gringo, der ein Bier da trinkt, so außerhalb, sondern dann bist du einer von denen, dann bist du Schalke, dann bist du Fußball und dann. Und das finde ich total schön. Und das kannst du auf der ganzen Welt, kannst das praktizieren. Mit Fußball kommst du überall sofort rein.
Das mache ich auch oft, wenn ich reisen bin, dass ich Schalke-Trikot anziehe. Einfach, weil es irgendwie schon so definiert. Und es ist immer so ein Opener. Wie du sagst, du sitzt in der Kneipe und bist sofort im Gespräch über Fußball halt, ne?
Ja, so als Kreuzfahrttourist wirst du da ausgeraubt. Als Fußballfan wirst du auf ein Bier eingeladen.
Ja, genau. So ist das.
Es gibt keine andere Sache, die so viel verbinden kann, theoretisch, wie der Fußball. Und was die Identifikation angeht, jetzt mit Schalke in deinem Fall oder mit Werder in meinem Fall, nun ist es bei beiden Vereinen auch so, das sind auch mittelständische Unternehmen, das sind auch keine 11 Freunde mehr, die da auf dem Rasen stehen, sondern es sind auch Spieler, die für viel Geld gekauft werden und so weiter. Aber ich finde, es gibt trotzdem noch Unterschiede. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Schalkes großes Plus in der Rückrunde war, wo sie ja nun wirklich gut gespielt haben, dass du trotz allem so wieder diesen Malocher-Geist reingekriegt hast. Und du hast zum Beispiel eine hohe Identifikation durch den Trainer gehabt, den ich sehr mag, der das Ganze super transportiert hat. Du hast auf Schalke mit Thomas Reis einen Trainer, der passt da super gut hin, obwohl er eigentlich ursprünglich kein Ruhrpottler war, aber er ist eben schon sehr lange da. In Bremen hast du mit Ole Werner einen, der super gut nach Norddeutschland passt. Und das ist zum Beispiel das, was mir bei Bayern oder bei Paris Saint-Germain fehlen würde, wo du siehst, okay, die holen irgendwelche Spieler von Manchester City, die sind auch gut, aber ich empfinde nichts, wenn ich da einen perfekten Fußballer sehe, der für 80 Millionen geholt worden ist. Und ich empfinde auch vor allen Dingen nichts, wenn ich Bayern-Fan wäre und ich würde mir die Spiele angucken und du spielst gegen Schalke oder du spielst gegen Werder und jeder einzelne Ersatzspieler hat mehr gekostet als der ganze Gegner. Mhm. Dann weißt du ganz genau, das ist kein Wettbewerb mehr, sondern es ist einfach, das sind zwei verschiedene Planeten und ich bin lieber auf meinem und du sicherlich auch lieber auf deinem.
Das ist eine wunderbare Überleitung in den letzten O-Ton, denn ich bin wirklich lieber Schalke-Fan und steige ab, als dass ich RB Leipzig-Fan bin und auf der anderen Seite des Stadions stand, wie ich es jetzt vor kurzem oder wenn das hier gehört wird, vor einigen Wochen erlebt habe beim Abstieg von Schalke in Leipzig. Und all das, dieses ganze Gefühl eines Fußballfans zu sein, hat eben auch mit der Liga am Ende nicht so viel zu tun.
Und wie, welche Rolle spielt sportlich? Erste oder zweite Liga zum Beispiel?
Keine Rolle. Also ich kann mich ja dran, ich bin ja schon nur mal ein paar Mal abgestiegen und ich kann mich dran erinnern, als wir ja damals in der zweiten Liga ganz unten standen und wir saßen im Auto und irgendwie sagte einer, ey, was machen wir denn nächstes Jahr, wenn wir absteigen? Und alle gucken wir uns an, hä? Was ist denn das für eine Frage? Nichts, fahren. Klar, da wären wir eben, was weiß ich, wohin gefahren. Darum geht es nicht. Es geht nicht um eine Liga oder so. Es geht um das gesamte Gefühl.
Aber das sind eben auch zwei völlig verschiedene Welten, weißt du, wenn du jetzt mit Schalke gerade leidest, was ich mitfühle, das könnte noch viel schlimmer können, du könntest Fan des MSV Duisburg sein, der seit vielen Jahren in der dritten Liga versackt ist und da auch mal ums Überleben kämpft und trotzdem haben die viele Fans und trotzdem sind da bei den Heimspielen, was weiß ich, 15.000 Leute, denen der Verein alles bedeutet. Und das ist das Entscheidende, der entscheidende Unterschied zu Menschen, die sich Fußball wirklich nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis aussuchen und sich einen Verein aussuchen, der einfach viel gewinnt und der auch mal tolle Stars holt und so weiter, das ist nicht dasselbe, das ist was ganz anderes als eine Bindung zu einem Verein, wo du weißt, oder sei erster FC Nürnberg-Fan, was hast du da schon alles erlebt, wo du weißt, es wird dauernd wieder irgendwas verkackt und versemmelt und trotzdem gehst du wieder hin. Du bist ganz oft sauer, weil du das Gefühl hast, irgendwelche Leute sitzen da am Ruder, die es nicht können, aber du kannst halt nicht anders. Und das ist was anderes, als sich Hochglanzfußball auszusuchen.
Arndt Zeigler, wunderschöne letzte Worte. Ich danke dir für den Besuch. Und ich glaube, wir haben schön erörtert, warum man zum Fußball geht, auch wenn es jetzt sportlich nicht so gut läuft. Ich würde mich vielem anschließen, was du gesagt hast. Einer Sache nicht, nämlich, dass weder Werder noch Schalke jemals wieder auf irgendeinem Rathausbalkon stehen werden. Denn wenn es nicht die Conference League ist oder der DFB-Pokal, irgendein Wettbewerb, stampfen die noch aus dem Boden, wo wir auch nochmal irgendwie mithalten können.
Ich habe das mal Jan Delay gesagt, der ja auch Werder-Fan ist. Habe auch gesagt, du, wir werden nie wieder Meister. Er sagt, ja, bist du wahnsinnig? Also auch wenn das wahrscheinlich richtig ist, ich will da aber immer dran glauben. Und das ist es auch.
Genau. Dankeschön, Arndt Zeigler.
Es war total schön, hier zu sein.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Starke Gäste, authentische Gespräche und ganz viel Leidenschaft. All das bietet Moderator Arndt Zeigler auch in seinem eigenen Podcast Ball You Need Is Love. Wöchentlich trifft er fußballbegeisterte Promis zum persönlichen Talk über die Liebe zum Fußball. Ob Sportreporterlegende Fritz von Ton und Taxis, bedeutende Frauen aus dem Fußballbusiness wie Lena Kassel oder Katja Kraus, Stargeiger David Garrett, Schauspielerin Bernadette Herwagen, Komiker Wigal Boning oder der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil. Sie und viele andere geben sich bei Arndt Zeigler die Klinke in die Hand und sprechen sehr offen und privat über ihre Leidenschaft für den Fußball. All diese außergewöhnlichen Gespräche findet ihr natürlich auch in der App der ARD Audiothek.